Liebe Brüder und Schwestern, bevor ich zum Evangelium komme, möchte ich mich auch kurz vor allem auf die erste Lesung schauen. Ein biblischer Text, der zumindest für manche von uns vielleicht schwer zu hören ist. Abraham, der da aufgefordert wird, seinen Sohn zu opfern. Was ist das für ein Bild? Was ist das für eine Kultur? Was ist das für eine Art von Gott zu denken? Oder wie ist Gott? Freilich, diesen Text, der ein sehr alter Text ist, wir dürfen ihn, glaube ich, einordnen in eine archaische Welt, in der die Menschen, das Volk Israel, langsam immer mehr begriffen haben, wie Gott ist. Und vielleicht kennzeichnet diese Beschreibung auch einen Wendepunkt im Begreifen, wie Gott ist. In umliegenden Kulturen zu jener Zeit war es durchaus üblich, Menschen zu opfern. Hier wird deutlich, nein, Gott schreitet ein, er will das nicht. Und doch, die Sinnspitze, das eigentliche, warum dieser Text in der Bibel uns berichtet wird, ist eine andere. Abraham wird aufgefordert, das Liebste, was er hat, Gott zu geben, Gott zu überlassen. Und das Zeichen dafür war damals eben das Opfern. Das heißt, es gewisserweise auch das Leben nehmen, wenn es etwas Lebendiges war, was man geopfert hat, damit es nicht mehr mir gehört, sondern Gott. Und für Abraham muss das, in dieser, so wie es beschrieben wird, wird beschrieben eine furchtbare innere Erfahrung, eine Zerrissenheit, die sich jeder, der diesen Text hört, vorstellen kann. Den eigenen Sohn verlieren, ja mehr noch, ihn selbst den Tod überliefern. Unvorstellbar, diese Beschreibung. Unvorstellbar, was dort in Abraham, so wird es beschrieben, vorgegangen sein muss. Und dann greift Gott ein, nachdem er sieht, dass Abraham bereit war, das zu tun. Was lobt Gott? Was ist das, worauf wir auch unser Augenmerk gerichtet werden soll, wenn Gott den Abraham lobt, dass er auf ihn gehört hat und, wie später auch immer wieder beschrieben wird, dass Abraham Gott geglaubt hat. Und das Wort Glauben heißt eben nicht nur anerkennen, Gott ist der Größere, ich muss mich ihm beugen, nicht der Übermacht Gottes sich einordnen, das heißt nicht glauben. Auch wenn es bedeutet, die Übermacht Gottes anzuerkennen. Aber Glauben heißt eben mehr, heißt sich Gott anvertrauen, weil man ihm vertraut. Weil man seiner Übermacht, seiner Allmacht der Liebe vertraut, sich ihm anvertraut. Und so ist Gott der, dem wir vertrauen und Abraham das Urbild des Gottvertrauens. Dass Gott es gut machen wird, dass Gott es zum Guten wenden wird. Gott vertrauen, dass er gut ist. Abraham hat das schon vorher getan, als er in seiner Not von Gott gehört hat, dass seine Nachkommen zahlreich sein werden, wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer. Abraham hat darin die Verheißung erkannt, die in seiner Zeit noch einmal ganz anders wichtig war als bei uns, die Verheißung, durch deine Nachkommen wirst du leben. Und diese Verheißung schien auf dem Spiel zu stehen, wenn er seinen eigenen Sohn umbringen soll. Freilich, es gab auch noch Ismael. Und doch, Isaak, diesen Sohn zu töten, die Verheißung stand auf dem Spiel. Ist Gott der, der treu ist? Und er hat daran geglaubt, hat festgehalten. Und Gott greift ein und Abraham und mit ihm wir alle begreifen, nein, das will Gott nicht. Menschenopfer. Ja, sogar noch mehr. Alle Opfer sind Gott eigentlich nicht wichtig, wenn wir nicht darin zum Ausdruck bringen, dass wir einander gut sein wollen und Gott angehören wollen. Das ist das Eigentliche, was Gott will, dass unser Herz sich Gott, wir dürfen sagen, opfert oder hingibt. Alle Opfer, auch im späteren Judentum immer mehr, werden verstanden als ein Zeichen, dass nicht etwas Gott gegeben wird, sondern eigentlich ich selbst. Mich Gott anvertraue, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Das Opfer heißt eigentlich, ich vertraue mich Gott an, weil ich ihm vertraue, mit allem, rückhaltlos. Und das hat Abraham uns gezeigt. Wir dürfen und sollen ganz Gott gehören, nichts Gott vorenthalten. Nicht einmal den, den wir lieben, nicht einmal den, für den wir leben. Und je mehr wir das tun, erleben wir, was Abraham erlebt hat. Dann wird es gut. Dann bin nicht nur ich und mein Wille, sondern auch der oder die Menschen, für die ich da bin, noch einmal anders in Gottes Hand. Sie Gott anvertrauen heißt nicht, sie dem Leben zu entziehen, wie Abraham befürchten haben muss, sondern im Gegenteil, sie dem Leben anvertrauen. Und dann wird Gott noch einmal ganz anders in uns wirken können und das Gute für die, die Gott uns anvertraut hat, bewirken können mit uns und durch uns, im Gottvertrauen eben. Dieses Gottvertrauen bedeutet, dass wir vertrauen, dass Gott alles zum Guten wendet, dass er auf unserer Seite ist. In der zweiten Lesung haben wir davon gehört, dass Gott für uns ist. Wenn Gott für uns ist, was kann uns dann fehlen? Und Gott ist so sehr für uns, dass er, so heißt es dort in der zweiten Lesung an die Römer, dass er seinen eigenen Sohn hingibt. Was er von Abraham gefordert hat und dann doch nicht gefordert hat, das tut er selbst, seinen Sohn hinzugeben. Aber auch da keine Verwirrung aufkommen lassen. Gott ist nicht so, dass er, der Vater, seinen Sohn missachtet, dass er ihn quält. Es gibt nicht einen getrennten Willen zwischen dem Vater und dem Sohn. Wenn Gott der Vater seinen Sohn hingibt, dann nur in Einheit mit dem Sohn, der das ebenfalls will, und mit dem Geist, der die Liebe in beiden ist. Es ist ein Wille und ein Tun in der Dreieinigkeit. Und so ist es eine Liebe, die sich für uns gibt, die sich nicht scheut, zurückhält, bremst, alles zu geben. Freilich in der Zuversicht, dass alles gut werden wird dadurch. Und doch staunen wir über diese Liebe Gottes, die so weit geht, alles zu geben. Und dann hören wir im Evangelium, wie diese drei Auserwählten, Petrus, Jakobus und Johannes, von Jesus beiseite genommen werden und ein unglaubliches Erleben. Die Herrlichkeit Gottes, die in Jesus ist, bricht zum Vorschein. Alles wird wunderschön, unglaublich schön, unbegreiflich schön. Weißer als je ein Bleicher es nur machen kann, wird es hier beschrieben, sein Gewand. Eine unglaubliche Schönheit. Der Himmel, der sichtbar wird. Und es ist nicht erstaunlich, dass Petrus für alle wohl sprechend sagt, Herr, lass uns drei Hütten bauen, hier wollen wir bleiben. So soll es von jetzt an für immer sein. Und Jesus spricht mit den Zeugen des alten Bundes, mit Mose, der die Gebote, die Gesetze Gottes, die 10 Gebote gebracht hat, die Lebensregel, wie wir leben können, um in der Liebe zu bleiben. Und Elia, der für die Propheten steht, für die, die uns immer wieder neue Weisung von Gott hergeben. Er spricht mit ihnen und der Himmel ist da. Und dann plötzlich wird alles umhüllt von einer Wolke und nichts mehr ist zu sehen, im Nebel. Gott, der ganz anders erscheint, nicht mehr in der sichtbaren Herrlichkeit, sondern im Nicht-mehr-Sehen, Nicht-mehr-Erkennen. Auch das mag für die ersten Hörer des Evangeliums, aus dem Volke Israel, ein ganz eindeutiges Bild gewesen sein. Gott, der auf dem Zug aus Ägypten ins Land, ins verheißene Land, auch immer wieder in der Wolke erschienen ist, im Feuer und in der Wolke. Die Wolke steht eben für das, was wir nicht recht greifen können. Und wenn wir in der Wolke sind, wie hier auf dem Berg Tabor, im Nebel, dann sehen wir gar nichts mehr, begreifen nichts mehr, können nichts erfassen, sind verunsichert. Auch das eine Art der Gegenwart Gottes. Und dann gehen sie den Berg hinunter, diese drei mit Jesus, und Jesus sagt ihnen, sie sollen niemandem davon erzählen, bis er von den Toten auferstanden ist. Das wird später erst sein. Und kurz davor, in seinem Ringen vor dem Sterben, wird Jesus unten vor der Stadt im Tal, wo der Kidronbach fließt, im Garten Gethsemane, wird er wieder diese drei mitnehmen. Und sie werden mit ihm sein und ihn ganz anders erleben. Nicht nur verherrlicht, sondern in furchtbarem Elend. Als wenn alles Elend der ganzen Welt in ihm sichtbar wird. In einer Verstörung der Seele. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So werden sie ihn sehen, Blut und Wasser schwitzend vor Angst. Derselbe Jesus, ganz anders, dieselben drei, die mitgehen, die vielleicht nicht hätten mitgehen können, wenn sie nicht vorher auf dem Berg Tabor gewesen wären, den sie festhalten wollten, den sie aber nicht festhalten konnten. Und doch auch der Garten Gethsemane, dort unten im Tal vom Kidronbach, auch das ist nicht das letzte Wort. Und so sollen sie das Wort ergreifen, wenn das letzte Wort gültig geworden ist, Jesus, der Auferstandene, der in diese Welt getreten ist, damit in dieser Welt er und mit ihm die Liebe, das Licht, der Himmel gegenwärtig ist, der durch diese Welt mit uns gegangen ist, um zu ertragen, wo der Himmel nicht ist, wo die Lieblosigkeit herrscht, die Gottferne, die Gottverlassenheit in unseren Herzen und der alles hinführen will zur Auferstehung. Und dieser Weg, den die Apostel da gegangen sind, ist ein Weg, in dem sie den Glauben gelernt haben, wie Abraham. Zu glauben, dass Gott uns gut ist, dass er mit uns ist. Und so brauchen wir, um Glauben zu lernen, was die Apostel erlebt haben. Wir brauchen Erlebnisse im Kleinen und auch im Großen, wie am Berg Tabor, dass wir erleben und glauben können, ja, Gott ist mit uns. Dass wir uns erinnern, ja, ich habe es erlebt und ich baue darauf. Ich habe es verstanden, was Gott mir sagen wollte, dass er mir gut ist, dass ich ihm vertrauen kann. Und jetzt vertraue ich ihm. Nicht mehr nur im Schauen, im Erleben, im Spüren, sondern auch, wenn ich es gerade nicht spüre. Wenn es wie Nebel ist, wenn wie Fragezeichen in meinem Leben sind, ein Nichtbegreifen in meinem Leben ist, wie bei Abraham, dann möchte ich es doch glauben, weil ich das Glauben lernen durfte. Und vielleicht gerade im Nebel, im Nichtbegreifen, noch einmal tiefer erkämpfen und erringen kann, dass der Glaube noch einmal tiefere Wurzeln hat. Bis hin zu Erfahrungen, wo wir ganz irre werden könnten an Gott, wie die Apostel nachher, später, am Kidronbach, im Garten Gethsemane. Ganz irre werden, weil wir ihn nicht begreifen, weil wir denken, was Gott hier tut, das ist doch falsch. Das kann doch kein Segen sein. Gott kann doch hier nicht sein. Ist er denn schwach, ist er ohnmächtig oder liebt er mich nicht, liebt er uns nicht? Wir könnten irre werden in manchen Situationen des Lebens an Gott. Da braucht es Glauben. Da braucht es Erleben mit Gott, hineingelebt zu haben in die Beziehung zu Gott, in das Vertrauen zu Gott. Und so lehrt uns Gott mit den Aposteln, wie ich meine heute, dass beides, das alles sein darf. Und dass alles dazu beiträgt, dass wir noch einmal inniger beitragen sollen, dass wir noch einmal inniger mit Gott leben. Erlebnisse wie am Berg Tabor, Erlebnisse wie im Nebel und auch ganz, ganz erschütternd fragende Erlebnisse mit Gott. Er möchte uns lehren, dass wir ihm vertrauen können. Durch dick und dünn, sagen wir, durch Höhen und Tiefen. Er ist der Fels unseres Lebens, größer als wir, unbegreiflicher und doch unendlich liebend. Das ist seine Allmacht. Bitten wir den Herrn, dass wir das begreifen und gleichzeitig dürfen wir ihn auch immer wieder bitten, dass wir im Glauben wachsen. Und wenn es nötig ist und wenn wir es brauchen, dann dürfen wir ihm auch sagen, Herr Gott, lass mich dich spüren, lass mich dich erfahren. Und wir brauchen das und Gott schenkt es uns. Aber noch tiefer als die Sehnsucht, nach dem Spüren und Erleben Gottes möchte Gott in unser Herz hineingeben die Sehnsucht, mit ihm zu sein, unabhängig von dem, was ich gerade spüre, ihm nachzufolgen, seiner Liebe und ihm anzugehören, eben in der Sicherheit, die der Glaube gibt, der nicht immer verunsichert ist, wenn ich gerade weniger spüre, der nicht in Verzweiflung gerät, sondern dann einfach und immer tiefer durch manches mühsame Lernen hindurch hinfindet, zu dem ganz einfachen, ich glaube dir, ich vertraue auf dich, du bist da und gehst mit mir, auch wenn ich es nicht begreife. Der Herr ist mit uns, er möchte uns lehren zu glauben und wir können ihm in dieser Zeit, in unserer Zeit, unser Leben ihm immer neu anvertrauen und ihn bitten, Herr, lehre mich, deiner Güte zu glauben. Amen.